D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Denken wird überschätzt. Warum unser Gehirn Leere liebt. So heißt das neue Buch von Wissenschaftsjournalist Jörg Zitlau. Hat er zusammengeschrieben mit dem Hirnforscher Nils Bierbaumer. Ist gerade rausgekommen und wir reden heute Morgen über die Leere im Hirn. Und darüber, warum Jörg, nachdem er das Buch geschrieben hat, Leute verstehen kann, die Schlager mögen. Und was das alles dann auch noch möglicherweise mit Venedig zu tun hat. Moin Jörg.
Morgen.
Wie gern hättest du jetzt lieber Leere im Hirn, statt in einem Radiostudio zu sitzen und schlaue Sachen zu sagen?
Gerade am Sonntag hat man ja ein ausgeprägtes Leerebedürfnis. Schönes Wetter ist auch noch draußen, aber ich komme ja um 11 Uhr wieder raus. Alles gut.
So ist es, genau. Wann hattest du das letzte Mal wirklich Leere im Kopf? Kannst du dich daran erinnern?
Also manchmal gelingt das, ich mache halt Musik und wenn wir Musikproben machen, dann gibt es tatsächlich so Situationen, also in den ersten 1,5-2 Stunden der Probe meistens nicht, da muss man tatsächlich noch arbeiten, aber wenn man dann so auch noch 2-3 Bierchen drin hat, das macht man dann ja auch und dann sich so langsam eingegroovt hat, ja, da merkt man tatsächlich, es kommt sowas wie Leere, aber das berichten dann alle beteiligten Musiker unisono so.
Gutes oder schlechtes Gefühl?
Das ist ein gutes Gefühl. Das ist eigentlich dann, wo man dann rausgeht aus dem Proberaum und sagt, also andere Leute, die müssen dafür richtig viel Geld ausgeben, um beim Psychotherapeuten in den Zustand zu kommen. Und wir schaffen das auch so.
Du hast schon ein paar Bücher geschrieben und das ist jetzt auch das zweite Buch zusammen mit Hirnforscher Nils Bierbaumer. Erste Buch hatte den Titel »Das Gehirn weiß mehr, als du denkst«. Was weiß es denn mehr, als ich denke?
Das Gehirn hat halt eine unglaubliche Plastizität, die von uns unterschätzt wird. Also da gibt es alle Möglichkeiten, die es uns offen hält. Wir können aus einem guten Menschen einen schlechten Menschen machen, andersrum aus einem schlechten Menschen einen guten Menschen. Wir können auch in den extremsten Situationen noch Haltung bewahren, andere Leuten gedingt das gar nicht. Also es ist offen nach allen Richtungen. Aber dazu gehört eben auch, dass das Gehirn die Leere beherrscht. Wir können auch Leere. Das gehört eigentlich, von daher war das erste Buch der Vorläufer des zweiten Buchs, jetzt der Leere.
Wie habt ihr zwei eigentlich zusammengefunden, also du und Nils Bierbaumer?
Der Verlag hat ihm nahegelegt, er sollte doch mal die Ergebnisse seiner langen Forschungsarbeit, der Mann ist ja wirklich schon sehr lange auch in der Forschung aktiv, auf einem ziemlich hohen Niveau auch.
Durchaus ein Name, ja.
Ja, und er sollte das doch mal zusammenfassen. Und hat er gesagt, kann er nicht, das muss jemand anders machen. Ja, und dann war ich mit im Boot.
Verstehe. Das heißt, im ersten Buch hast du quasi so ein bisschen auch übersetzt, also so ein bisschen, ne, quasi das, was er gemacht hat, wissenschaftlich in eine verständliche Sprache übersetzt. In eurem neuen Buch war das ein bisschen anders, ne?
Ja, also das muss man sagen, ist tatsächlich ein gemeinschaftliches Konstrukt. Wir haben uns dem Phänomen der Leere angenähert, wobei er eben aus der Hirnforschung, aus der Neurophysiologie seinen Teil beigetragen hat und ich eben mehr von der Philosophie oder auch der Biologie, weil ich von diesen Bereichen komme, eben dann dazu gestoßen bin.
Du hast unter anderem Philosophie studiert. Welchen Blick gibt dir das so auf die Hirnforschung oder so auch aufs Denken oder eben aufs Nichtdenken, über was er jetzt auch geschrieben hat?
Ja, das Interessante ist ja, als der Nils und ich uns damals getroffen haben, habe ich mir gedacht, oh, jetzt komme ich hier als Philosophin in das Labor eines Hirnforschers. Der wird mir dann wahrscheinlich zeigen, wo die Philosophie überall falsch gelegen hat.
Wo es endet, ja.
Wo es endet, ja. Und er hat dann aber interessanterweise gesagt, weil er ist sehr belesen, was philosophische Sachen angeht, also besonders Arthur Schopenhauer ist ihm wirklich sehr geläufig und hat gesagt, eigentlich hätte die Hirnforschung der Philosophie nicht wirklich etwas bahnbrechend Neues hinzugefügt. Also man hätte jetzt natürlich dann die Substrate, man weiß, welche Gehirnareale, wie die Neuronen verschaltet sind, etc., etc. Aber die eigentlichen Mechanismen des Denkens und auch des Nichtdenkens, die seien also in der Philosophie durchaus schon immer angedacht worden.
Jetzt hast du dich ja schon relativ viel mit dem Hirn auseinandergesetzt, auch wissenschaftlich. Zwei Bücher schreibt man nicht mal eben von heute auf morgen. Was findest du so spannend am menschlichen Hirn, dass du ihm quasi auch so viel Zeit opferst?
Es ist halt, von der Biologie habe ich mich immer schon sehr gerne mit der Evolution beschäftigt. Und da fragt man sich öfters, wieso eigentlich der Mensch ein so großes Gehirn hat. Es gibt ja sogar Thesen, die sagen, das Gehirn sei ein Virus unter der Schädeldecke. Also ja, also ein Parasit, der uns tatsächlich mehr Kummer macht als sonst was. Aber es ist halt so, wir sind, was das Körperliche angeht, tatsächlich Mängelwesen. Wir haben kein Fell, wir können nicht schnell laufen. Auch mit unseren Sinnen, sieht man mal vom Geschmack ab, sind wir eher unterausgerüstet. Und dadurch wurde eben auch das Wachstum des Gehirns mit vorangetrieben. Das Gehirn ist eine spezifische Anpassungsreaktion, die uns Menschen eben in der Evolution auszeichnet. Wir sollten allerdings nicht den Fehler machen, weil du kennst ja auch noch diese Evolutionsbäume aus der Schule, wo das an der Spitze zusammenläuft. Mhm. Da steht ja immer noch der Mensch.
Ja, genau.
Also wir sind ja immer noch irgendwo in der Schöpfungsgeschichte. Wir sehen uns gerne immer noch als das Größte. Das ist überhaupt nicht so. Nur wir haben eben diesen Gehirnweg gewählt. Andere, wie eben, was weiß ich, eine Küchenkakerlake, die kann dafür eben Röntgenstrahlen überstehen.
Also, das ist auch nicht schlecht. Ja. Wir reden gleich dann nicht über die Küchenkakerlake, sondern über die Krone der Schöpfung, ob sie es dann wirklich ist, über das Gehirn und auch über das, was es dann möglicherweise nicht machen soll oder kann oder was es auslöst, einfach mal nichts zu tun. Warum unser Gehirn die Leere liebt. Reden wir noch so ein bisschen über die Leere. Das klingt ja erstmal schon so ein bisschen widersprüchlich. Also unser Gehirn ist eine optimierte Hochleistungsmaschine. Na, hast du gerade auch schon gesagt. Mhm. Deshalb haben wir uns an die Spitze des Evolutionsbaums gepinnt. Wir können lernen, wir fühlen mit unserem Gehirn. Wir brauchen es, um unsere Umwelt wahrzunehmen, um zu interagieren, um es selbst wahrzunehmen. Also es macht ziemlich viele faszinierende Dinge. Und du hast eben auch schon angedeutet, unser Gehirn kann vermutlich noch viel mehr, als wir ihm zutrauen. Und jetzt sagst du, zieht man den Stecker von dem Ding, Gedanken raus aus dem Kopf, Leere und Langeweile rein. Warum bitte?
Langeweile besser nicht. Also die Langeweile, die fürchten wir ja sogar. Ja. Also, du hast vorhin ja mal einfach ein paar Sekunden das ausgeschaltet, das Radio. Da merkt man ja sofort, oh Gott, was ist da was kaputt?
Da stimmt was nicht.
Ja, ich weiß also hier, die Aargauer Zeitung, das ist in der Schweiz, die haben jetzt einen Bericht über unsere Leere gebracht und haben eine Seite komplett leer, also weiß. Und die hatten noch nie so viele Leserbriefe. Die Leute, die sind dann also fassungslos. Also die Langeweile können wir eigentlich schlecht, aber wir können die positive Leere, das Gehirn versteht sich auf Leere. Es kann auch Leere.
Mhm. Wie drückt sich das aus? Also wie genau oder was passiert dann im Hirn, wenn nichts passiert? Wie ist unser Gehirn auf Leere ausgerichtet?
Es kann also tatsächlich, gehen wir mal ruhig ans Eingemachte. Also wir haben 86 Milliarden Neuronen in unserem Gehirn, die dann mit ja tatsächlich 100 Billionen Synapsen, das ist eine Zahl mit 15 Nullen, verschaltet sind. Und sagen wir mal so, wenn die jetzt alle die ganze Zeit feuern würden, das nennt man ja tatsächlich in der Neurowissenschaft auch so, feuern heißt, die bauen dann negative elektrische Ladung auf. Wenn die alles gleichzeitig machen, dann würde alles zusammenstürzen, zusammenbrechen. Das Ganze beherrscht also die Fähigkeit, dass wir eben nicht über das Ladungsmuster hinausgehen, sondern uns immer wieder zurückholen, damit das Ganze nicht explodiert, sagen wir es ruhig mal so. Und diese Verschaltung, dass wir eben auch unser Gehirn hemmen können wir natürlich so weit eben hochschrauben. Ja, also wir können unser Gehirn so weit hemmen, dass die Wellenmuster ganz langsam und ganz ruhig werden. Das ist aber was anderes als Schlafen. Beim Schlafen passiert viel zu viel. Mit dem Schlaf erreichen wir unsere Leere nicht. Wir träumen ja beispielsweise auch im Schlaf und da werden Gedächtnisinhalte einprogrammiert und so weiter und so fort.
Also das ist letztlich nichts, was das Gehirn automatisch tut, weil eigentlich, also es gibt ja auch sowas wie Botenstoffe, Neurotransmitter, Stoffe, die man auch irgendwie irgendwo schon mal gehört hat, Dopamin, Serotonin, Oxytocin, das sind ja so Stoffe, die auch ein Stück weit dafür sorgen, dass das Hirn doch immer nach neuen Reizen sucht, so belohnungssystemmäßig, oder?
Ja, man kennt das auch vom sogenannten Default Network, so heißt das. Das ist der Zustand, den das Gehirn einschaltet, wenn es sich gerade konzentrativ mit irgendeiner Aufgabe beschäftigt hat und dann geben wir ihm nichts mehr zu tun. Ja, also wenn wir jetzt einem Menschen komplizierte Matheaufgaben oder räumliche Orientierungsaufgaben geben und dann lassen wir ihn vollkommen in Ruhe, dann stellen wir fest, dass das Gehirn immer noch weiter an diesen Aufgaben arbeitet. Es ist also immer noch tatsächlich beschäftigt. Das heißt, das Gehirn hat eigentlich nicht so eine Selbstautomatik, gerade bei konzentrativen Aufgaben, dass man in diese Leere hineinfällt. Es ist eigentlich so, dass wir immer noch irgendwo beschäftigt sind. Das heißt, wir müssen die Leere tatsächlich, das klingt zwar paradox, wir müssen die Leere aktiv irgendwie einschalten, sonst kommt die nicht so ohne weiteres.
Du hast eben schon erzählt, du machst das zum Beispiel, indem du mit anderen Menschen Musik machst.
Ja.
Glaubst du, wir können das alle? Glaubst du, wir haben alle schon mal so eine wirkliche Leere im Hirn gefühlt?
Ja, einfach dadurch, die Leere bringt uns eigentlich in den Zustand zurück, den wir hatten, bevor wir auf der Welt waren. Und zwar als Embryo noch in unserer Mutter. Es ist einfach so, da waren wir in so einem Flüssigkeitszustand. Tank waren wir da eingesperrt bei unserem Motor. Wir hatten keine äußeren Reize. Ich meine, es wird zwar immer jetzt gesagt, man würde ja da auch schon Musik hören und dergleichen mehr, aber das ist ja hochspekulativ, hochspekulativ. Eigentlich ist es so, dass wir in diesem Mutterbauch schon eigentlich ein recht weit entwickeltes Gehirn haben, aber das gar keine Reize bekommt. Das heißt, es ist eigentlich ein natürlicher Zustand, auf den wir von Grund auf schon programmiert sind. Ja, also was wir im Babybauch schon können, das können wir später auch wieder erreichen. Nur dann fällt es uns halt eben schwerer, weil wir ja eben nicht mehr im Mutterbauch sind, sondern in der Sinneswelt, wo wir ja pausenlos mit irgendwelchen Sinnessignalen traktiert werden.
Dazu hast du auch mal selbst einen Versuch gemacht, ne, zu diesem quasi Gefühl im Mutterbauch zu sein.
Ja, also man kann dazu in sogenannte Floating Tanks einsteigen. Das sind so Tanks, wo man in einer Salzlake schwimmt, also die genauso ausgerichtet ist, dass man so wie im Toten Meer eigentlich auf der Oberfläche schwimmt. Man muss also nichts tun. So, dann ist der Tank auch noch schallisoliert und absolut düster. Das heißt, man sieht nichts, man hört nichts. Und durch dieses Schweben wird also auch noch unser Körpersinn, weil auch wir haben Sinnesorgane für unsere Muskeln, für unsere Sehnen, also für unseren Körper, die uns jederzeit vermitteln, der Körper ist noch da, wir tun was. Das wird also auch alles ausgeschaltet. Das heißt, wir sind in einer totalen Sinnesdeprivation. Also die Sinne sind praktisch ausgeschaltet. Und da kann man sich dann reinlegen. Und also wenn man da erstmal in den Tank reingeht, denkt man sich, dunkel, man hört nichts und dann wabbert das erstmal und dann legt man sich so da rein. Und nach einer Zeit stellt sich tatsächlich eine tiefe Entspannung ein.
Tatsächlich. Ich hätte ja gedacht, das wäre erstmal wirklich eine beängstigende Situation. Also auch so in Räumen, wo man nichts hört oder fühlt.
Ja, das ist ja tatsächlich, also in den 50er Jahren hat man schon mal solche Experimente gemacht. Man hat die aber dann nicht schwimmen lassen, sondern man hat die wirklich nur in düstere Kammern eingesperrt. Ja, und die sollten dann so lange wie möglich da drin sitzen und kaum einer hat das länger als eine Stunde geschafft. Und die haben halluziniert. Also da war einer, der hat tatsächlich sich eingebildet, dass in seiner Kammer Eichhörnchen mit Schneeschnuren durch die Gegend hüpfen und ein anderer, der wurde von irgendwelchen Dinosauriern im Urwald verfolgt. Also dann fängt das Gehirn tatsächlich an zu halluzinieren und das ist überhaupt nicht angenehm. Aber wenn man auch diesen Körpersinn ausschaltet, das ist ganz wichtig, diesen der uns vermittelt, dass wir als Körper da sind, dass wir uns praktisch wirklich entleiblichen. Und das kann man in den Floating Tanks. Dann wird ein ganz anderer Zustand eingeworfen. Und ich muss sagen, also ich war so tiefenentspannt. Und als sie dann wieder die Kammer aufmachten und mich da rausholen, ich wollte da gar nicht raus. Ja, aber die holen einen raus, weil ja der Nächste schon steht und dann auch da reingeht. Also das ist schon sehr faszinierend.
Ja. Wie lange warst du da drin?
Eine Stunde.
Eine Stunde. Hast du das auch gefühlt? Also hat sich das eine Stunde angefühlt?
Das war viel schneller vorbei. Und ich habe nicht geschlafen.
Spannend.
Ja.
Ist das eigentlich dann wirklich Leere im Hirn, was da passiert? Oder passiert dann noch irgendwas im Hintergrund, von dem wir nichts mitbekommen?
Also das Gehirn ist natürlich nicht tot, selbstverständlich nicht, aber es funkt eben auf niedrigen Wellen, also auf sehr langsam frequenten Wellen. Das ist also wirklich wie eben die Flüssigkeit, in der man schwimmt, wird auch das Gehirn zeigt dann also ein niedriges Wellenmuster. Das heißt, die aktivierenden und die hemmenden, die aktivierenden und hemmenden Neuronen in unserem Gehirn sind in so einer Art Balance. Das findet dann alles so bei 8 bis 12 Hertz statt. Und das ist, wie gesagt, weit weg vom Schlafen und ein ganz eigentümlicher Zustand. Aber wir können das.
Jetzt hast du gerade erzählt, das war für dich ein spannendes, es war ein klang auch glückliches Erlebnis in diesem Floating Tank. Macht Leere im Kopf denn auch wirklich nachweislich irgendwie glücklicher, zufriedener?
Ja, das ist schwer zu sagen. Aber sagen wir mal, generell wird Leere von den Menschen auch als Bedrohung erlebt. Also es gibt da ja Umfragen, da hat man Leute zwischen 16 und 20 Jahren, glaube ich, im Alter, Lebensalter gefragt, was würden sie lieber auf die einsame Insel nehmen, ihr Smartphone oder ihren Lebenspartner, also ihren Freund oder Freundin.
Ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort.
70% haben gesagt Smartphone, obwohl die Frage noch gar nicht geklärt war, wo sie dann das Akku abschließen wollen. Aber einfach erstmal das so drauf tun. Und dann in anderen Umfragen hat man festgestellt, die Leute würden lieber Krebs haben, als ihr Leben nur noch in Langeweile zu fristen. Also Krass. Wir haben eine totale Angst vor Leere und letztendlich auch diese Patientenverfügung. Das sind ja diese Schriftstücke, die wir ausfüllen können. wenn wir irgendwie einen Unfall haben und dann liegen wir nur noch irgendwo rum und werden durch Maschinen am Leben gehalten.
Ja.
Das können die Menschen sich auch nicht vorstellen. 30% haben schon so eine Patientenverfügung, wo drin steht, schaltet mich ab. Mhm. Obwohl kein einziger von denen weiß, was mit ihm eigentlich in diesem diesem vollkommen gelähmten Zustand tatsächlich vor sich geht. Also man kann da auch eine totale Angst vor haben. Aber die Leere kann für uns andersherum auch eine Erlösung sein. Sie kann unser Gehirn also wirklich in eine ganz neue Ebene bringen. Und da ist eine gewisse Ambivalenz, ja, weil unser Gehirn ist einerseits ein Organ, das immer Effekte erzielen will, andererseits hat es aber auch eine tiefe Sehnsucht der Leere. Und sag mal, in unserer heutigen Welt sind wir immer eher auf der ersten Seite, also immer Effekte erzielen. Und diese Leere, ja, die müssen wir einfach mal wieder ein bisschen locken. Wir können es.
Leere im Hirn macht irgendwie glücklich, aber trotzdem fühlen wir uns unwohl, wenn es nichts zu tun gibt oder nichts zu denken gibt. Haben wir gerade schon drüber gesprochen hier in deinem Sonntag mit dem Wissenschaftsjournalist Jörg Zittlau. Er hat zusammen mit dem Hirnforscher Nils Birbaumer gerade ein Buch rausgebracht. Denken wird überschätzt, warum unser Gehirn die Leere liebt. Ich habe gerade schon gesagt, wir fühlen uns nicht so richtig wohl in Situationen, wo es nichts zu tun gibt oder nichts zu denken gibt. Hast du eben auch schon ein bisschen ausgeführt. Ihr habt euch damit beschäftigt. Wie groß ist denn die Angst vor solchen Situationen? Also wie weit gehen Menschen, um sowas zu vermeiden?
Also um Leere zu vermeiden, sind Menschen wirklich im Prinzip bereit, alles zu tun. Also es gibt eine sehr schöne Studie, die mal durchgeführt wurde. Da hat man auch Probanden, also Testpersonen, in einen Raum gesetzt. Und die sollten einfach nur sitzen. Mhm. Und sie würden auch ihr Honorar für die Studie würden sie kriegen, egal was dabei passiert. Und dann hat man denen so ein kleines Gerät auf den Tisch hingestellt. Und da konnten sie sich mit diesem Gerät kleine Elektroschocks selbst verabreichen.
Selbst?
Ja. Also man kennt ja damals der Milgram, da waren ja diese berüchtigten Experimente, der hat ja Menschen dazu gebracht, anderen Leuten tödliche Elektroschocks bis zu 450 Volt zu geben. Mhm. Und hier in dem Fall ist es eben so, man gibt sich selbst welche. Natürlich nicht 450 Volt, das sind so 9 Volt, also das zuckt, also das merkt man schon, das ist auch in gewisser Weise auch schmerzhaft. Jedenfalls nicht angenehm. Und eigentlich ging jetzt der Studienleiter davon aus, was soll das? Also wir stellen das Gerät dahin, aber die werden einfach sitzen, das Geld kassieren und gut ist.
Klar.
Es war aber tatsächlich nicht so. Also gerade bei den Männern war es so, dass also 2/3 sich also wirklich in der Zeit pausenlos Elektroschocks gegeben haben. Also einer, der hat es also wirklich auf 30, 40 Elektroschocks in einer halben Stunde geschafft. Also praktisch jede Minute hat er sich so ein Ding reingezwirbelt.
Krass.
Um also tatsächlich diese Langeweile zu bekämpfen. Und ich sage das nochmal zur Betonung auch, da waren keine Masochisten dabei. Also die hat man vorher in der Studie ausgeschlossen. Das kann man durch Umfragen machen, also durch spezielle Fragebögen machen und dann ist das ausgeschlossen.
Also das waren quasi ganz normale Menschen wie du und ich und die hat man in einen leeren Raum ohne nichts gestellt und nur mit diesem Knopf.
Ja, und das war, wie gesagt, bei den Männern war es jetzt etwas stärker ausgeprägt als bei den Frauen. Das liegt aber daran, dass der Mann von Hause aus mehr, man sagt das in der Psychologie, ein Sensationssucher ist. Also er braucht so und so immer stärkere Reize. Und deswegen gibt es bei dem eine geringere Hemmschwelle, sich mal eben selbst die 9 Volt dann also auch zu verpassen. Bei den Frauen ist eine größere Hemmschwelle.
Verrückt. Kann sich das noch steigern? Also gibt es sowas wie eine krankhafte Angst vor Leere?
Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Es gibt ja auch Krankheiten, die man praktisch als ein Weglaufen vor der Leere bezeichnen kann. Also die Borderline-Störung gehört dazu. Also die können ganz schwer mit Situationen umgehen, wo nichts passiert. Depressive Menschen, letztendlich ist das auch eine Angst vor der Leere ja auch, die sie dann eben runterzieht und wo sie dann eben glauben, es geht gar nichts mehr. Also man muss ja immer sehen, das Gehirn beherrscht ja beides. Also es kann ja Effekte erzielen. Das ist so das, was eigentlich überlebensnotwendig ist. Aber es kann eben auch Leere. Und bei den Depressiven ist so, dass dieses Effekte erzielen, dieses System ist kaputt. Das heißt, der depressive Mensch merkt, dass er keine Effekte erzielen kann. Also er glaubt es jedenfalls, dass er keine Effekte erzielen kann. Und dadurch fällt er in ein Loch der Leere. Also es wird von sehr vielen depressiven Patienten auch so dargestellt. Sie fallen dann in eine tiefe Leere. Aber es gibt auch andere Krankheiten, also auch bei der Schizophrenie, selbstverständlich auch bei der Demenz. Mhm. Ja, also auch wenn Leute dement werden, merken sie ja auch, dass die Erinnerungslücken immer größer werden, dass die Leere in ihrem Kopf immer größer wird. Und dann haben sie auch eine sehr starke Angst, werden auch aggressiv. Mhm. Aber interessant ist Folgendes, wenn diese Demenz voranschreitet und die Leute wirklich sehr stark dement sind, dann werden die immer zufriedener, mhm. weil dann der leere Zustand eingeläutet ist, das Gehirn sich damit arrangiert hat und dann sind die Leute tatsächlich relativ glücklich. Das sollte man auch immer beachten.
Vielleicht auch, wenn man den Zustand vergessen hat, wie es anders war vorher, als noch viel mehr los war, sag ich mal.
Ja, man hat das vergessen mhm. und das Gehirn wird, wie gesagt, in einen Zustand gebracht, den es durchaus beherrscht. Also die Flexibilität, die Plastizität des Gehirns sieht die Leere ausdrücklich vor.
Mhm. Gibt es für diesen Respekt, für diese Angst vor Leere, vielleicht auch vor Langeweile eine evolutionsbiologische Erklärung? Also sowas wie, man muss immer aktiv und wachsam sein, sonst wird man von Feinden überwältigt oder
ja.
sowas?
Also evolutionsbiologisch ist das Gehirn von uns Menschen im Wesentlichen ein Gerät, das uns durch den gefahrenvollen Alltag bringen soll. Während jetzt, sagen wir mal, ein Elefant, der muss sich ja nicht so große Sorgen machen. Allein durch seine Größe heischt er ja schon Respekt bei allen anderen Tieren an. Das ist bei uns Menschen nicht so. Das heißt, wir sind eigentlich so drauf getrimmt, dass wir immer durch die Gefahrenwelt durchfinden müssen. Das Gehirn ist praktisch der Detektor. Also das Gerät, was die Gefahren aufspürt und am besten so, dass sie gar nicht erst konkret werden können. Und dadurch sind wir aber auch irgendwo immer katastrophisch geeicht. Das heißt, wir sehen eigentlich überall immer nur die Gefahr. In der Psychologie sagt man, dass unsere Defense-Systeme, also die Verteidigungssysteme, eigentlich immer hochgefahren sind. Mhm. Wir laufen durch die Welt und spüren eigentlich überall Gefahr. Übrigens auch bei anderen Menschen, bei Kollegen mhm. oder bei Konkurrenten oder sonst was. Wir denken immer, der will uns irgendetwas. Und das ist eigentlich eine wesentliche Ausrichtung unseres Gehirns. Und deswegen ist es für uns so schwer, eben die Leere hinzunehmen. Weil Leere heißt nämlich genau das Gegenteil, dass keine Gefahr da ist. Mhm. Und das ist aber dass das ja eigentlich gut ist, ja, dass wir uns ja da drin wohlfühlen können, weil ja keine Gefahr mehr da ist und wir keine Angst mehr haben zu müssen. Diesen Prozess, das zu begreifen, das ist das große Problem. Mhm. Weil diese Gedankenpumpe, die ist halt immer die ganze Zeit aktiv und sagt uns, da könnte noch eine Gefahr sein.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, man muss sich da bewusst drauf einlassen, man muss bewusst sich auch in Situationen begeben, wo man die Leere mit herstellen kann. Mhm. Gibt es auch Situationen, wo sich das Gehirn jetzt die Leere selber holt? Also gibt es Methoden, um sich, wo das Gehirn sich Leere mit holen kann? Also so, ich sag mal situativ, nicht so wie es jetzt bei einer Depression ja dann über einen längeren Zeitraum hinweg möglicherweise ist?
Ja, vor allen Dingen, das sind ja dann auch systematische Projekte, um Leere zu erreichen. Und dadurch schalten wir ja schon allein auch die Angst vor der Leere aus. Da ist auf jeden Fall die Meditation zu nennen. Mhm. Wobei man da sagen muss, es gibt eine Lifestyle-Meditation, es gibt echte Meditation. Mhm. Also der Nils Bierbaumer, der hatte dann in Tübingen in seinem Institut, hatte er diverse Meditierende dabei untersucht am EEG. Und die sollten dann meditieren und wenn sie den Zustand der tiefsten Versenkung erreicht haben, sollten sie ihm Zeichen geben. Und er hat dann geguckt, was im EEG vorging. Mhm. Und es war also durchweg bei den Meditierenden, die hier in Deutschland unterwegs sind, war es so gewesen, die haben geschlafen.
Tatsächlich?
Ja, er sagte, der einzige Unterschied, der wirklich auszumachen war zur Normalbevölkerung, die konnten im Sitzen schlafen. Aber das waren genau die Hirnwellen, die also wirklich für Schlafen typisch war, für so ein Nickerchen halt. Mhm. Und er sagte, sieht man mal, Meditation ist ja doch alles Humbug. Und er hatte aber einen indischen Mitarbeiter da gehabt und er sagt, hör mal, ich kann dir mal die Originale besorgen. Also die aus dem Lama-Buddhismus aus Tibet und aus Japan die Zen-Buddhisten. Und die haben die dann einfliegen lassen und dann haben sie die untersucht und dann wieder dasselbe Prozedere. Die meditierten und haben Zeichen gegeben, wie sie den Zustand der tiefsten Versenkung hatten. Und das war dann aber tatsächlich ganz anders als Schlafen. Also da hat man wirklich diese Alpha-Wellen gesehen mhm. und dann in der Spitze hat man so Zacken gesehen, die darauf hinwiesen, dass also bestimmte Hirnareale der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit ganz hochgefahren waren. Das war also so ganz eigentümlich. Die waren tief tiefenentspannt, aber trotzdem hochkonzentriert, aber nicht auf ein spezielles Objekt, sondern einfach, ja, die haben irgendwo alles, was gerade passierte, in sich einfließen lassen. Also anders kann man das hirnphysiologisch gar nicht erklären. Und das war schon sehr überzeugend. Also wenn man Meditation so betreibt wie diese Originale, dann führt die zu Leere.
Schlaf zählt nicht dazu, haben wir eben schon drüber gesprochen, weil das Gehirn da vieles macht, also vor allen Dingen in diesen Traumschlafphasen. Was ich mich gefragt habe, es gibt ja neben den Traumschlafphasen noch Schlafphasen, wo man sehr viel weiter weg ist, sehr viel tiefer weg ist. Da ist auch keine Leere?
Nein, das ist ja im Prinzip so, als wenn man einen Hammer auf den Kopf haut. Also dann werden also ganz niederfrequente Wellen eingeschlagen. Das geht dann alles im Delta-Bereich 0,5 bis 3,5 Hertz. Und das ist Tiefschlaf. Das ist eben komplette Bewusstlosigkeit, hat aber nichts mit dieser Leere zu tun. Mhm. Also wo man tatsächlich auch noch Leere erreichen kann, mit Musik habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Aber es muss nicht immer nur gute Musik sein. Mhm. Also wesentlich ist, dass ein bestimmter Groove eingeschleust wird und dass das ganz einfach, schlicht ist. Weil das Entscheidende ist, die Musik... Unser Gehirn ist ein schwingungsaktives Organ. Das erzeugt ja selbst Schwingungen. Mhm. Und wenn wir jetzt in der Musik bestimmte Schwingungen erleben, schwingt sich unser Gehirn darauf ein. Und das ist gerade bei beispielsweise regelmäßigen Rhythmen, wie sie im Blues üblich sind, auch im knallharten Rock, aber auch bei Schlager. Und jetzt wird es ganz schlimm, bei Marschmusik. Ja? Man sieht das ja auch bei den Massenaufmärschen, wenn die da tatsächlich im Gleichschritt marschieren. Die haben ja auch einen ganz eigenen Gesichtsausdruck. Die sind leer in diesem Moment. Die gehen ja auch vollkommen in der Masse auf. Das Individuum geht ja total zurück. Das sind ja nur noch kleine Ameisen, die dann da rumlaufen. Und aber die haben diesen Zustand der Leere erreicht. Also man darf jetzt nicht sagen, also Nils hat auch mal Forschung gemacht mit unterschiedlichen Musikrichtungen. Und beispielsweise beim Jazz, da wird relativ wenig Leere erzielt, gerade bei, sagen wir mal, eher mittelmäßigen Musikern, weil die halt so konzentriert dabei sind, diese Musik zu machen. Mhm. Und wenn ich konzentriert bin, habe ich ja keine Leere. Wenn ich jetzt wieder ein absoluter Spitzenmusiker bin, dann ist das wieder etwas anders. Da muss ich mich ja nicht mehr großartig konzentrieren. Die erreichen auch auf recht hohem Niveau, also auch im Jazz oder in der Klassik, einen Zustand der Leere.
Also Musik ist eine gute Methode. So möglicherweise auch Schlager oder Marschmusik. Alles, das, was du gerade so gesagt hast mit der Marschmusik, das hat mich so ein bisschen irgendwie so an Massenextase auch im Fußballstadion erinnert. Ne?
Ja, der Südkurvenchor, klar.
Ist vielleicht auch eine Methode, Leere ins Hirn zu bekommen. Was ist mit so Wandern, Marathon, Sex?
Ja, natürlich. Also alles, was so ein Flow erzeugt. Ja, also Bergsteigen natürlich, Wandern. Beim Marathonlauf wird das ja auch oft gesagt. Da hat man ja lange Zeit die sogenannten Endorphine verdächtigt. Mittlerweile weiß man ja, dass die da gar nicht so maßgeblich sind. Das ist einfach diese regelmäßige Bewegung, dieser Rhythmus, der erzeugt wird. Und natürlich der Sex auch. Normalerweise wird das ja auch mit Bewegung verbunden. Wobei man sagen muss, also der Sex ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite begehre ich ja, und wenn ich etwas begehre, bin ich nicht leer. Mhm. Dann will ich etwas haben, dann bin ich sogar ein ausgesprochen wollendes Wesen. Mhm. Und das ist das genaue Gegenteil von Leere. Aber je weiter das dann in die sexuelle Ekstase hineingeht, umso mehr geht dann auch Leere bei uns rein. Man weiß mittlerweile auch, dass also beim Orgasmus beispielsweise ähnliche Wellenmuster im Gehirn erzeugt werden wie bei der Epilepsie.
Ach, okay.
Und das Witzige, sagen wir mal, von außen betrachtet Witzige ist, dass Epileptiker, gerade Kinder, epileptische Kinder, gerne auch epileptische Anfälle bei sich erzeugen, indem sie beispielsweise immer mit der Hand vor den Augen hin und her flackern. Mhm. Da wird also auch eben ein bestimmter optischer Rhythmus erzeugt und dann kommen die in den epileptischen Anfall hinein und der ist für die nicht unangenehm. Der ist für die angenehm. Deswegen versuchen die den immer wieder zu erzielen. Die Eltern sind meistens vollkommen entsetzt, weil der dann den epileptischen Anfall selbst erzeugt. Aber das ist für die angenehm. Das ist für die genauso wie später, wenn im Erwachsenenalter der Orgasmus erreicht wird. Deswegen machen wir das immer. Da, also sagen wir mal, bei dem Orgasmus sehen wir ganz, ganz entschieden, wie unser Gehirn eigentlich die Leere haben will. Sonst würden wir ja nicht diesen ganzen Sex drumherum machen.
Denken wird überschätzt, sagt Wissenschaftsjournalist Jörg Zittlauer. Er hat zusammen mit dem Hirnforscher Nils Birbaumer genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Wir sind ständig ja irgendwie im Moment alle abgelenkt, haben immer irgendwie was zu lesen, müssen irgendwem gerade mal schnell schreiben, müssen nochmal gerade schnell schauen, was gerade auf Instagram oder Facebook los ist. Ist das Smartphone unser perfekter Leere-Killer?
Ja, also das ist wirklich sehr perfekt, weil es ja mittlerweile auch alles kann. Prinzipiell müsste es aber auch möglich sein, dort irgendwelche Module einzurichten, die uns helfen, also die Leere zu erreichen. Also das wäre mit Sicherheit auch mal ganz interessant, also auch für die Entwickler, da mal ranzugehen. Ja? Mhm. Also, aber letztendlich ist man dann trotzdem wieder am Gerät, aber letztendlich müsste das gehen. Ja? Also man muss natürlich diesen Schockgenerator dann mal ausstellen. Vorhin, wie gesagt, war ja, dann hast du ja mal hier gar nichts gemacht, mhm. 3-4 Sekunden, wir sind ja schockiert. Mhm. Das sollte natürlich dann beim Smartphone, bei dieser App, bei der Leere App sollte dann eben nicht passieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass also auch über Musik das wieder läuft, auch über bestimmte, ich weiß, also das letzte Mal habe ich mal so eine Bluetooth-Box, da lief dann so eine Musik drüber und da war dann, das war eine Bluetooth-Box, wo auch bestimmte Lichter in einem bestimmten Rhythmus waren. Mhm. Und da habe ich den Fehler gemacht, das heißt nicht, es war gar kein Fehler, es war genau richtig, da reinzugucken. Mhm. Und die nächsten 10 Minuten, die fehlen mir. Also da war ich dann drin im Sack, da hatte ich tatsächlich dann diese Leere erzielt. Warum nicht? Ja.
Also das Handy vielleicht auch als Chance mit der richtigen App, vielleicht hat da ja jemand Lust, was zu entwickeln. Kann man möglicherweise Geld mitmachen, weil macht uns glücklich.
Ja.
Aber das ist ja schon irgendwie auch ein Stück weit ein Phänomen, das Handy. Ne? Und ich habe mich gefragt, wir haben es ja wirklich gerade immer und überall am Start. Also sobald irgendwie Langeweile kommt, dann haben wir es in der Hand. Wenn wir, weiß ich nicht, auf die Bahn warten, im Stau, auf dem Klo, wir haben wirklich immer dieses Smartphone in der Hand. Hat das unseren Umgang mit Leere tatsächlich verändert oder haben wir früher einfach andere Sachen gemacht, um uns zu beschäftigen?
Nee, ich glaube schon, dass früher wir die Leere mehr zugelassen haben. Und es gab ja auch mal eine Phase, wo die Leute sehr viel mit Leere experimentiert haben. In den 60er, 70er Jahren, als man eben alle möglichen Drogen ausprobiert haben. Weil, also die haben wir jetzt ja noch nicht erwähnt, aber der Vollständigkeit müssen wir das natürlich machen. Der Mensch, der Homo sapiens, hat sich die Drogen erfunden, um dadurch auch eben einen gewissen Leerezustand im Gehirn zu erzeugen. Sag ich mal, bei einigen Drogen wie Cannabis ist das unproblematischer als jetzt bei stärkeren Drogen wie Heroin, wo ich natürlich dann wieder eine Abhängigkeit, eine Sucht erzeuge, die natürlich das genaue Gegenteil von Leere ist.
Aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und habe es auch hier noch auf dem Zettel stehen. Ist es dann wirklich eine Leere, die durch Drogen entsteht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch an halluzinogene Drogen denke, da passiert ja vermutlich auch einiges im Hirn, oder?
Ja, also gerade bei diesen Drogen würde ich jetzt auch mal sagen, das ist dann ja, da wird ja eine Fantasterei erzeugt. Man weiß das also auch aus EEG-Untersuchungen, aus elektronischen Untersuchungen des Gehirns, dass die Leute, wenn die zu diesen halluzinogenen Drogen wie LSD beispielsweise, Ecstasy oder sowas, wo ja mal auch aufgeputscht wird, greifen, dass das Gehirn eigentlich ziemlich wild feuert. Mhm. Und das ist natürlich tatsächlich das Gegenteil. Es müssen dann tatsächlich eigentlich eher diese gechillten Drogen sein. Der Nils selbst, der hat mit einer Droge mal ein Experiment gemacht, mit Curare. Das ist ja ein dieses Pfeilgift aus Südamerika, da wird ja eine Komplettlähmung erzielt. Und er hat sich dann tatsächlich dieses Zeug verpasst, hatte natürlich einen Anästhesisten dabei, der dafür Sorge getragen hat, dass die Beatmung weiterlief. Also, weil normalerweise stirbt man ja bei dieser Droge durch eine Atemlähmung. Ja. Und die wurde eben durch künstliche Beatmung eben dann weiter gewährleistet. Und dann hat er eben auch gesagt, es war unglaublich, was da für ein angenehmer Zustand erreicht wurde durch diese Droge, weil wir eben unsere Körperlichkeit da vergessen. Wir sind ja komplett gelähmt. Mhm. Ja, wir können ja nichts mehr machen, wir spüren unseren Körper gar nicht. Und dadurch gehen wir natürlich auch als Ich, gehen wir verloren. Wir gehen tatsächlich in den Kosmos rein. Natürlich liegen wir da noch, klar, unser Körper ist noch da. Aber es geht ja darum, was wir spüren. Und man kann tatsächlich auch im Hirnspinnen nachweisen, dass die Hirnareale, die dafür zuständig sind, dass wir uns als Ich empfinden, dass wir ein Selbstbewusstsein haben, die gehen runter. Ja, und dann haben wir tatsächlich den Eindruck, wir sind eins mit dem Kosmos.
Und deswegen ist es auch so, dass Menschen zum Beispiel mit dem Locked-In-Syndrom glücklicher sind. Das war eine Beobachtung von euch. Ne? Ihr habt, also das sind ja quasi auch Menschen, die komplett gelähmt sind, ihren Körper nicht mehr bedienen können quasi. Ne?
Ja, also über seine Erfahrung mit den Locked-In-Patienten sind wir überhaupt zuerst zu dem Thema Leere gekommen, weil der Nils arbeitet schon sehr lange mit diesen komplett eingeschlossenen Menschen. Also die haben dann entweder einen Schlaganfall hinter sich oder die ALS, diese amyotrophe Lateralsklerose, die man ja auch von Hawkins kennt, ja, wo der Körper dann komplett gelähmt ist. Und die können am Schluss dann also auch noch nicht mal mehr sehen, die können dann eigentlich nur noch hören. Mhm. Und der Körper ist ja vollkommen abgeschaltet. Das Gehirn hat ja keinen Zugriff mehr auf den Körper. Und wir sagen ja immer, das ist die Hölle, das ist das Schlimme. Und deswegen unterschreiben wir ja eine Patientenverfügung, schaltet uns ab, das wollen wir uns nicht zumuten. Der Nils hat es aber geschafft, eben durch das sogenannte Neurofeedback eben Kontakt mit denen aufzunehmen. Weil das Schlimme an dieser Krankheit ist ja, dass man keinen Kontakt mehr mit den Menschen hat. Aber er hat es geschafft, eben deren Gehirn praktisch über einen Computer zum Sprechen zu bringen. Die haben dann bestimmte Hirnareale aktiviert und dadurch kann man sich mit denen verständigen, wenn ich das Gehirnareal A nehme oder B oder C, dass ich dann bestimmte Buchstaben oder Wortsilben oder sowas habe. Da kann man mit denen kommunizieren. Mhm. Und über diese Kommunikation mit den Locked-In-Patienten hat er erfahren, dass die eine bemerkenswert hohe Lebensqualität haben. Und in einem Versuch haben die sogar eine höhere Lebensqualität, da werden dann spezielle Fragen gestellt und Bilder gezeigt, eine höhere Lebensqualität gezeigt als wir Durchschnittsmenschen. Das heißt, diese Locked-In-Patienten sind im Durchschnitt glücklicher als wir. Ja, und das in einem Zustand, wo ja nachweislich eigentlich ja keine Sinne mehr aufgenommen werden und auch der Körper nicht mehr aktiviert wird. Das ist faszinierend.
Mhm. Oder ihr beschreibt dann auch im Buch, das ist in Venedig, es gibt eine Klinik, die sich mit Locked-In beschäftigt, dass diese Menschen zum Beispiel auch einfach glücklich sind, wenn man sie irgendwie irgendwo ans Wasser setzt und da sitzen sie den ganzen Tag lang. Sind sie denn dann überhaupt noch in der realen Welt verankert oder ist das dann wirklich, du hast eben auch gesagt, dass das Ich-Bewusstsein wird weniger, sind das dann andere gedankliche Sphären, in die man sich dann möglicherweise begibt?
Das ist eine vollkommen andere gedankliche Sphäre. Was da jetzt im Einzelnen abläuft, können wir nicht sagen. Klar. Also ich meine, wir haben nur die EEG-Ströme, wir haben irgendwelche Hirnströme oder durchblutete Hirnareale, aber da läuft offensichtlich was ab. Es ist also so, wenn Locked-In-Patienten beispielsweise zu Hause gepflegt werden, dann machen die Angehörigen oft den Fehler, die schalten den Fernseher an. Mhm. So nach dem Motto, dann hören die was, vielleicht sehen die noch was und dann sind die wenigstens beschäftigt. Und dann kommt Nils Bierbauer mit seinen Geräten, spricht dann tatsächlich mit diesen Leuten, kommuniziert mit diesen Leuten und fragt die, wie sieht das aus mit dem Fernseher, an oder aus? Und dann sagen die alle aus, die wollen das nicht. Und das ist doch auch logisch. Wenn ich ein Lebewesen bin, das sich überhaupt nicht mehr bewegen kann, dann will ich doch keine flimmernden Bilder. Mhm. Weil die haben ja mit meiner Welt überhaupt nichts mehr zu tun. Mhm. Ich verstehe diese Welt der Bewegung gar nicht mehr. Ja? Und er hat jetzt einen Test am Laufen, wo er den Locked-In-Patienten eben Verben vorlegt, also Zeitwörter, wo ja eine Bewegung drin ist, oder eben nur Substantive. Mhm. Und das Gehirn zeigt eigentlich nur noch bei den Substantiven eine Reaktion. Dann allerdings eine ziemlich kräftige Reaktion. Das heißt, die leben ja in einer substantivischen Welt. Mhm. Aber die Aktivität, das etwas tun, das ist ausgeschaltet. Die sind dann wirklich ja wie bei der Meditation im Hier und Jetzt, weder vorwärts noch rückwärts gerichtet.
Jörg Zittlau war zu Gast in den Sonntag. Er hat zusammen mit dem Hirnforscher Nils Bierbaumer das Buch geschrieben, Denken wird überschätzt, warum unser Hirn die Leere liebt. Ist gerade frisch rausgekommen. Da könnt ihr, wenn ihr mögt, das mit der Leere im Hirn noch weiter vertiefen. Aber nicht so viel drüber nachdenken, ne? Vielen Dank, lieber Jörg, dass du die Leere in den letzten 60 Minuten gefüllt hast und dir einen entspannten, vielleicht auch ein bisschen leeren Sonntag.
Ja, ganz bestimmt.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.